HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Werner Müller. Der Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Werner Müller ist Vorstandsvorsitzender des Konzerns Evonik aus Essen. Das ist ein großer Mischkonzern, der aus der Ruhrkohle AG hervorgegangen ist. Chemie, Energie und Immobilien, das sind die wichtigsten Sparten des Unternehmens. Werner Müller ist also Manager. Er ist bundesweit bekannt geworden als Wirtschaftsminister in der Regierung von Gerhard Schröder von 1998 bis 2002. Werner Müller ist parteilos. Er wurde 1946 in Essen geboren. Er hat Volkswirtschaft studiert, Sprachwissenschaften und Philosophie. Er ist Diplom-Volkswirt und Dr. Phil, Doktor der Philosophie. Seine Doktorarbeit hat er im Bereich der Sprachwissenschaften geschrieben. Und ganz wichtig, wenn man über die Biografie von Werner Müller spricht, er ist ein leidenschaftlicher Pianist. Und damit sind wir jetzt bei dem Thema angekommen, über das wir uns in dieser Doppelkopfstunde unterhalten wollen. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Herr Röhlke.
Ich habe gelesen, wenn Sie morgens in Ihr Büro in Essen gehen, dann gehen Sie zunächst zu Ihrer Stereoanlage und schalten sie ein. Ist das wirklich so?
Doch, das ist eigentlich normal, und zwar solange ich im Beruf bin. Ich habe ja auch in das Berliner Ministerium, in das Ministerzimmer eine Anlage einbauen lassen, damit ich da auch nicht auf die Musik verzichten muss.
Was haben Sie denn heute schon gehört?
Heute Morgen habe ich, wie meistens, Bach laufen lassen. Also heute die Invention, dreistimmig.
Und wie lange nehmen Sie sich dafür Zeit, bevor Sie mit Ihrer wirklichen Arbeit beginnen?
Ach, das Bachsche Klavierwerk, das können Sie so und so hören. Also entweder, das klingt jetzt ein bisschen verwegen, plätschert es so nebenher, dann ist es immer irgendwie inspirierend. Aber Sie können sich auch mal wieder ein paar Minuten drauf konzentrieren. Also dass beides so mit Klaviermusik möglich ist, empfinde ich nur bei Bach.
Was sagen denn die Menschen aus Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld dazu, Ihre Mitarbeiter? Ist das so eine Marotte des Chefs, über das Sie dann so lächeln vielleicht?
Vermutlich. Also ich habe noch keinen Nachahmer gesehen oder gehört. Aber sie erwecken auch nicht den Eindruck, als würde es sie übermäßig stören. Wenn Besucher von auswärts kommen, ist es gelegentlich, merke ich das, ein bisschen irritierend. Abschalten regelmäßig muss ich das, wenn Interviews gemacht werden, weil das stört dann denjenigen, der mich was fragt und das auf Tonband aufnehmen will.
Wir haben auch jetzt natürlich noch keine Musik laufen. Wir werden aber im Laufe dieser Stunde natürlich ganz unterschiedliche Musik hören. Auch die, über die wir vorher schon gesprochen haben, die Ihnen auch etwas bedeutet. Ich habe auch gehört, Sie haben auch die Warteschleife ändern lassen in der Telefonanlage von Evonik. Auch da greifen Sie sozusagen musikalisch ein. Das ist eine Kleinigkeit, aber doch Ihnen ganz wichtig, ganz offensichtlich.
Ja nun, ich meine, Warteschleifen sind ja oftmals furchtbar. Ich habe doch die Klavierversion eines Bachschen Chorals, Jesus bleibet meine Freude, der hat ja auch sowas Beruhigendes. Also wer da warten muss, wird da nicht nervös.
Und das war im Wirtschaftsministerium in Berlin genauso?
Ja, da hatte ich die G-Moll-Symphonie von Mozart. Übrigens dirigiert von Helmut Müller-Brühl. Das war der Bruder eines meiner engeren Mitarbeiter in Berlin.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Herr Müller, seit wann gibt es diese Leidenschaft für Musik? Wer sich so engagiert, jeden Tag eigentlich mit Musik auseinandersetzt, der wird schon eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Tradition haben im Musik hören und auch im Musik machen. Seit wann gibt es diese Leidenschaft?
Das seit wann kann ich Ihnen jetzt auch nicht so genau sagen, aber mein Vater konnte sehr gut Klavier spielen. Ein Klavier gehörte zu unserem Haushalt, solange ich eigentlich zurückdenken kann. Gut, dann kriegt man halt Klavierstunden. Dann hat das auch Spaß gemacht. Dann gab es auch mal schwierige Jahre, ich glaube so 12 und 13. Da musste man doch schon stark angehalten werden. Früher waren die Erziehungen ja noch ein bisschen robuster. Bin meinen Eltern heute sehr dankbar, dass sie mich da irgendwie über diese schwierigen Jahre gebracht haben. Und ich glaube ab 15 etwa habe ich es dann sehr freiwillig gemacht.
Wie hat man Sie denn robust ans Klavier gebracht?
Na, ich weiß nicht. Gab ja noch nicht, heute wird man sagen, Fernsehverbot oder was, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich dürfte ich dann nicht raus oder was. Kann ich das nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es eben eine Zeit lang mir nicht viel Spaß gemacht hat. Dann ist man lieber Fußball spielen gegangen oder sowas. Aber dann relativ früh, so 14, 15, da wurde es dann richtig so eine Leidenschaft, also auch aus eigenem Antrieb.
Sie haben gesagt, Ihr Vater hat Klavier gespielt. Kann man insgesamt sagen, das war ein musikalisches Elternhaus?
Auch eher vielleicht nicht, weil meine Mutter hat nicht musiziert, aber der Vater viel. Wenn er abends nach Hause kam von der Arbeit, hat er sich eigentlich immer eine Stunde ans Klavier gesetzt, samstags und sonntags. Also insofern bin ich eigentlich mit einem klavierspielenden Vater groß geworden.
Und die Anfänge des Klavierunterrichts ist natürlich auch ganz interessant. Haben Sie da Technik geübt? Haben Sie da Notenlesen natürlich geübt?
Ja,
das war von der Pike auf.
Ist mir alles nicht mehr so in Erinnerung. Es war irgendwie, sagen wir mal, so einfache Stücke. Begann dann mit einfachen Bach und, sagen wir mal, sehr leichten Haydn-Sachen und so. Clementi ist ja auch immer in Klavierstunden sehr beliebt. Naja, und so ging es dann langsam vorwärts.
Beliebt und vielleicht auch gefürchtet so ein bisschen.
Wann man Clementi nachher kennt, und es gibt ja doch wenige, die es eingespielt haben, Horowitz gehört dazu, das sind dann schon fulminante Werke auch. Ne? Aber das ist ja nicht das, was man da ganz am Anfang bekommt.
War das von vornherein klar, dass es ein Klavierklang sein sollte? Könnt ihr auch sagen, Cembalo könnte man spielen, Orgel könnte man spielen.
Also Cembalo hat mich immer ein Stück weit fasziniert, aber alles in allem kann man, jedenfalls ist das meine Meinung dann gewesen, mit dem Klavier etwas mehr anfangen, weil sie den Ton deutlicher bearbeiten können. Das ist beim Cembalo leicht eingeschränkt.
Also war das die Entscheidung für das Klavier selbstverständlich, so wie Sie es schildern, Herr Müller?
Ja, nun, ich meine, wir hatten nun immer ein Klavier. Und warum? Im Rückblick kann man es nicht sagen. Man hatte natürlich irgendwie den Ehrgeiz, Stücke, die der Vater spielte, dann auch mal spielen zu können. Ich glaube, das hat den Vater auch gefreut. Dann ging es eben immer weiter.
1946 wurden Sie geboren, ich hatte es schon gesagt, Ihre Jugend also in den späten 50er und frühen 60er Jahren. Waren Sie da als klassischer Pianist nicht so ein bisschen ein Außenseiter? Ich kann mir vorstellen, dass junge Frauen das etwas sonderbar fanden, diese Art von Klängen und diese Art von Menschen, die solche Musik machen.
Ja, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Also war immer mal wieder irgendwo ein Klavier, auch wenn man mal eine Freundin hatte und zu deren Eltern ging. Und Gott, da bin ich nicht unangenehm aufgefallen, dadurch, dass ich das schon mal bearbeiten konnte, das Klavier. Also mich hat das, sagen wir mal, Finden von Freundinnen gewiss nicht behindert.
Sie haben auch nicht nur klassische Klänge ins Klavier gedrückt?
Doch, überwiegend. Also anderes hat mich weniger interessiert, wenngleich mir einiges immer gut gefallen hat. Aber gespielt selber habe ich eigentlich nur, sagen wir mal, die Literatur bis so rund 1900.
Wenn man jetzt mal vom rein Pianistischen absieht, was lernt man denn, was haben Sie denn gelernt durch das Klavierspielen? Also da gibt es ja so Stichworte, Disziplin, Zusammenspiel, Auftrittsmöglichkeiten, Selbstbewusstsein. Was bildet sich denn heraus, wenn man sich so intensiv in der Jugend mit so einem Instrument beschäftigt?
Die Dinge, die Sie gesagt haben, aber ich möchte zwei hinzufügen, doch auch ein Stück Geduld und Demut. Denn man muss schon, wenn man etwas bringen will, wie man es hört. Ich bin ja nun schon in einer Zeit groß geworden, wo die alten Schallplatten dann irgendwann ab 80, 85 CDs zum täglichen Leben gehören. Also wenn Sie das eben mal so gehört haben und dann näherungsweise ran wollen, dann brauchen Sie schon Geduld und zum Schluss auch die Demut zu erkennen, dass es so nicht wird. Muss man sich halt selber trösten, sagen, das sind ja auch nun Berufspianisten und ich bin halt nur Hobbyspieler, wobei ich Ihre Einleitung ein Stück weit korrigieren muss. Ich bin seit längstens der Ministerzeit nicht mehr so furchtbar viel zum Klavierspielen gekommen, jetzt auch nicht. Aber man wird ja älter und der Zeitpunkt der Pensionierung wird ja langsam absehbar und ich weiß heute schon, dass das dann wieder so Mittelpunkt meines Lebens werden wird.
Sie sind in Meppen groß geworden, zur Schule gegangen im Emsland und dort gab es in dem Gymnasium einen Flügel, einen Steinway-Flügel, der angeschafft wurde. Und zur Einweihung dieses Flügels trat ein Pianist auf, den heute vielleicht nicht mehr so viele Menschen kennen, Nikita Magalow. Und der hat Sie schwer begeistert. Was war das für ein Mensch, was war das für ein Ereignis?
Also muss ja erstmal Hut ab sagen, Sie haben sich aber hervorragend irgendwo informiert. Das ist vollkommen richtig, das Gymnasium Meppen kaufte 1963 einen C-Flügel von Steinway, einen neuen. Und zur Eröffnung spielte Magalow, ich kann Ihnen das Programm gar nicht mehr so genau sagen, aber zwei Stücke waren drauf, die Appassionata und die Paganini-Etüden von Liszt. Und die kannte ich vorher gar nicht. Das hat mich also irgendwie fasziniert und es ist ja utopisch, als Normalsterblicher können Sie kaum spielen, vielleicht Nummer 5, La Chasse de Jagd. Da kommt ja auch so ein schönes Doppelglissando beider Hände vor. Aber das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Im Rückblick weiß ich, es war vielleicht nicht der größte Pianist auf Erden, aber es war, wie gesagt, eben die Einweihung dieses neuen Steinmeierflügels, auf dem ich dann später auch jeden Nachmittag üben durfte. Wir hatten da also einen Musiklehrer, der mich sehr gefördert hat. Und auf so einem Instrument zu spielen, das war schon eine tolle Sache.
Ich denke, wir sollten uns jetzt einfach mal einen Ausschnitt anhören aus diesen Fähigkeiten dieses Nikita Magaloff. Wir haben genau diese Musik auch ausgesucht, eine Etüde von Franz Liszt, eine sogenannte Paganini-Etüde, und zwar die Etüde Nummer 3, La Campanella, das Glöckchen, mit dem Pianisten Nikita Magaloff. La Campanella, das Glöckchen, die dritte Paganini-Etüde von Franz Liszt, gespielt von dem Pianisten Nikita Magaloff. HR2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Werner Müller. Der Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Müller, wir haben die Musik eben gehört. Das ist schon ein ziemliches Feuerwerk, was da Nikita Magaloff gezündet hat.
Ja, und das ist ja jetzt 45 Jahre her, dass dieser Steinmeierflügel im Gymnasium Meppen eingeweiht wurde. Aber es ist mir immer noch so präsent. Gerade jetzt auch wieder durch diese Aufnahme von Magaloff. Also herzlichen Dank, das freut einen.
Sie sind, ich hatte es vorhin gesagt, Sie sind Vorstandsvorsitzender des Essener Konzerns Evonik, ehemaliger Wirtschaftsminister in der Regierung Schröder, leidenschaftlicher Pianist oder leidenschaftlicher Hörer von Klaviermusik. Gefällt Ihnen eigentlich der Begriff Leidenschaft? Das klingt ja so ein bisschen auch nach mangelnder Kontrolle.
Ja doch, also Leidenschaft ist schon das richtige Wort, weil wenn Sie eine Sache nicht mit Leidenschaft machen. Leidenschaft heißt immer wirklich innere Hingabe, dann wird's ja nichts. Und es ist ja gelegentlich anstrengend. Ich habe ja ein paar Semester die Musikhochschule Mannheim da besucht. Und wenn Sie dann da abends, insbesondere im Sommer, in einem nicht klimatisierten Gebäude sich da von 17 Uhr bis 22 Uhr hinsetzen, da müssen Sie schon Leidenschaft haben, um nicht zu sagen auch leicht bekloppt sein. Und dann eben üben, üben, üben. Aber es gehört dazu, und den Stand, den ich damals hatte, hatte ich nie mehr halten können. Aber je höher der Stand eben mal war, umso, wie soll ich mal sagen, mehr bleibt zum Schluss immer noch hängen. Ich sage immer, nachher, wenn es mit der Technik nicht mehr so ist, wie es früher war, dann muss man sich ein besseres Instrument kaufen und sich auf die langsamen Sätze konzentrieren.
Mhm. Warum sind Sie kein Pianist geworden? Hatten Sie mal überlegt, glaube ich.
Ich hatte das auch überlegt, und ich sagte ja, man muss ja schon relativ viel arbeiten. Es ist ein sehr arbeitsintensives Studium. Und wenn Sie dann nicht vollkommen bühnenfest sind, wenn Sie dann also schwitzige oder zittrige Hände bekommen, wenn Sie auftreten sollen, dann ist ja in Sekundenschnelle das, was Sie über Monate, vielen Stunden am Tag erarbeitet haben, im Eimer. Dieses Risiko hat eigentlich kaum ein anderer Beruf. Und wenn man da erkennt, dass man da, wie soll ich mal sagen, nicht richtig bühnenfest ist, soll man besser rechtzeitig aufhören. So war das dann auch bei mir, und so ist es dann eben ein Hobby geworden, dem ich mitunter sehr viel Zeit gewidmet habe. Jetzt geht's weniger, aber ich sagte ja vorher schon, ich bin sehr sicher, dass ich wieder jeden Tag 2-3 Stunden spielen werde, wenn ich dann mal in Rente bin.
Aber als Spitzenmanager, Spitzenpolitiker sind Sie ja große Auftritte gewohnt. Also das kann ja nicht das Problem sein.
Ja, nun, es gibt unterschiedliche Sorten, wie man dann so reagiert. Also ich kenne auch einige, die können also relativ schlecht frei reden. Die kriegen dann eine zittrige Stimme. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Also das macht mal gar nichts. Aber beim Klavierspielen brauchen Sie eben ruhige und nicht nass geschwitzte Finger. Das ist halt so. Vielleicht hätte man das mit, sagen wir mal, richtigem Training, Bühnentraining machen können, in den Griff kriegen können. Deswegen ist es für mich immer auch ein Anliegen, seitdem ich das beruflich mit arrangieren kann, dass junge Künstler früh irgendwo auftreten können. Ich glaube, wenn man so Kinder beobachtet, und wir veranstalten ja auch seitens des Unternehmens klassische Konzerte, bei denen Kinder spielen. Wenn so Achtjährige, die gehen ja auf die Bühne wie nix, ne? Da ist man schon fasziniert. Und wenn man das dann über vielleicht die nächsten Jahre so pflegt, dann haben sie gar nicht Bühnenangst. Brendel oder so hat gesagt, er hat vor jedem Konzert Lampenfieber. Naja, also es ist eben unterschiedlich. Und ich habe den Schluss daraus gezogen, mein Geld anderswo zu verdienen.
Aber so ein bisschen Lampenfieber gehört ja auch dazu. So ein bisschen Adrenalin, das im Blut ist, um dann vielleicht die Leistung auch zu bringen. Die dann
vermutlich
wirklich überrascht.
Aber ich stelle mir das schwierig vor. Die Messlatte heute sind die CDs. Als ich noch relativ jung war, Schallplatte verbreitet wurde, da waren ja auf den Platten durchaus auch noch Verspieler drauf. Nicht, wenn Sie die alten Schnabelplatten hören oder Kämpfplatten.
Arthur Schnabel.
Ja, ja. Da ist das eben in einem Rutsch durchgespielt worden. Heute muss alles so sein im Live-Konzert, wie wenn eine CD läuft. Dass ein solches Höchstmaß an Leistung, was Sie da dann abends bringen müssen, ist es für mich eigentlich unvorstellbar. Wenn ich irgendwo eine Rede halten soll und wenn 2000 Zuhörer da sind, dann kommt das nicht so haargenau drauf an, ob ich jedes Wort sauber artikuliere, einen Satz richtig zu Ende bringe. Das geht alles nicht bei diesen ausübenden Künstlern. Also ich habe da größte Hochachtung.
Ist diese Latte, die dann so extrem hoch hängt, hat das vielleicht auch etwas Unmenschliches?
Sicherlich etwas Unmenschliches. Ich hatte im Ministerium dann Prüfungskonzerte für die Hans-Eisler-Hochschule eingeführt, denn die müssen ja bei der Prüfung auch ein öffentliches Konzert geben. Das haben wir dann so 17.30 Uhr gemacht für die Mitarbeiter des Ministeriums. Und insofern habe ich da so ein bisschen Einblick, jedenfalls bei Hans-Eisler, was diese Pianisten bringen. Ich meine, da schnallt man sowieso besser ab und macht das Buch zu. Auch wenn wir hier in Essen unsere Kinderkonzerte machen, da spielen diese Campanella dann 12-Jährige oder so, und zwar wirklich auch technisch schon einwandfrei. Das ist ein Niveau und eine Fülle an Nachwuchs, das ist grundsätzlich erfreulich, aber wenn es später ein Beruf wird, natürlich ein ungeheurer Wettbewerbsdruck auch.
Meine erste Anstellung vor 30 Jahren bei RWE in Essen habe ich wohl über das Klavierspielen bekommen. Das haben Sie mal, Herr Müller, in einem Interview gesagt. Warum wird man als Diplom-Volkswirt eingestellt, wenn man gut Klavier spielt?
Naja, Sie suchten einen Marktforscher. Das konnte ich. Ich hatte insbesondere Wirtschaftsmathematik und Statistik auch studiert in den Wahlfächern. Also für Marktforscher, wie gesagt, war ich geeignet. Aber wie immer, es bewerben sich ja mehrere. Und durch Zufall war der Chef, mit dem ich also heute noch gerade das Thema Musik sehr verbindet, eben auch Klavierspieler, der einen Steinmeierflügel zu Hause besaß. Und als das Thema dann irgendwie zur Sprache kam, naja, wenn mehrere gleichwertige Bewerbungen da sind, an irgendwas entscheidet es sich. Und da das, wie gesagt, ein großer Freund des Klavierspieles ist, wird das wahrscheinlich den Ausschlag gegeben haben.
Und Sie werden wahrscheinlich auch häufig darauf angesprochen, auf Ihr Klavierspielen, Ihre Leidenschaft dafür.
Sagen wir mal, schon ab und zu. Ich bekenne mich ja auch dazu, weil ich glaube schon, dass der Musikbetrieb durchaus auch der Förderung durch die Wirtschaft bedarf.
Wir könnten jetzt das ganze Gespräch führen, auch anhand von Stichworten und Antworten, die Sie diesem berühmten FAZ-Fragebogen einmal gegeben haben. Da wurden Sie nach Ihrem Lieblingskomponist zum Beispiel gefragt und Sie haben etwas kryptisch vielleicht für Nichtmusiker geantwortet, die Komponisten des Jahrganges 1685.
Ja gut, diesen FAZ-Fragebogen, den kann man natürlich relativ einfach und geradeaus beantworten, aber das ist ein Jahr, in dem eben mit Händel, Scarlatti und Bach drei Komponisten auf die Welt kamen, die auch je die Literatur fürs Klavier enorm bereichert haben, eben nicht nur Bach, sondern Scarlatti mit seinen 550 Sonaten, und Händel hat auch hervorragende Suiten für Klavier geschrieben, werden etwas seltener gespielt, ist aber tolle Musik.
Und dann hatten Sie aber noch, außer diesen drei Komponisten, hatten Sie noch hinzugefügt Beethoven und Schubert. Sind das so Ihre Hausgötter? Also Scarlatti, Bach, Händel,
ja,
Beethoven, Schubert.
Ich kenne mich schon, ich sagte ja, also so bis 1900, ich war ja eine Zeit lang in Osnabrück auf dem Konservatorium, so von 63 bis 65. als in Meppen dann, sagen wir mal, Unterricht nicht mehr so möglich war. Und da wurde viel mit Bartok bearbeitet. Ich habe da irgendwie den richtigen Zugang nicht gefunden. Und insofern, also Schubert ist eine ganz eigene Welt. Man ist nicht jeden Tag aufgelegt, Schubert zu spielen. Aber Schubert kann auch für den, der spielt, unendlich tröstend sein. Beethoven ist immer eine Herausforderung. Tolle Sonaten, Bagatellen und so. Und naja, und Scarlatti ist etwas, das kann man sich vornehmen. Diese Stücke sind ja übersichtlich kurz, sind meistens nur 2, 3 Notenseiten. Und wenn man mal irgendwie was Neues einüben will, dann findet man bei Scarlatti immer irgendwas Schönes.
Lassen Sie uns noch mal kurz bei dem Stichwort Bartok einhaken. Bartok ist nicht so an Sie rangegangen, die Musik, haben Sie gesagt. Gilt es generell für neue Musik? Wobei Bartok ist ja bald 100 Jahre alt. Das ist ja keine neue Musik in dem Sinn.
Ja, für mich schon. Also ich bekenne mich, dass ich da eben urmäßig, verstehensmäßig oder so ein Stück zurück bin. Ist wahrscheinlich nicht gut. Und wie immer wird gelten, man lernt etwas zu schätzen und lieben, je mehr man sich damit beschäftigt. Wahrscheinlich habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Auf der anderen Seite hat es mir immer mehr Spaß gemacht, irgendein Stück von Bach oder Schubert zu spielen, als mich nun irgendwie in die Fugen von Prokofjew einzuarbeiten. Hat mich auch nie so gefesselt. Ich glaube, Svatoslav Richter hat ja die Prokofjew-Fugen da eingespielt oder so. No, war nicht so mein Ding. Dann habe ich mir lieber wieder die verschiedenen Aufnahmen des wohltemperierten Klaviers angehört, die es ja von einigen Pianisten gibt.
Im FAZ-Fragebogen haben Sie geantwortet auf die Frage nach Ihrer Heldin in der Geschichte, Clara Schumann. Clara Schumann, warum?
Das ist mir gar nicht mehr bekannt, dass ich das gesagt habe. Aber
wurde zumindest geschrieben.
Ja, gut. Ich stelle ja fest, dass Sie mein Leben so recherchiert haben, dass ich mich selbst immer erst erinnern muss und feststelle, ich habe meistens recht. Nur Clara Schumann war eine ganz große Pianistin und hat sich doch, wie soll ich mal sagen, aufopfernd um ihren Mann gekümmert. Also hat auch im Grunde die Musik ihres Mannes erst richtig unters Volk gebracht.
Ihr Mann Robert Schumann, der dann auch krank geworden ist,
ja,
und aber auch ganz wichtige Klavierstücke natürlich geschrieben hat, Kreisler-Rianer.
Ja, der Karneval. Er hat überhaupt, sagen wir mal, immer wieder ganz tolle Marschszenen so mitten in der Musik. Also schon toll. Oder denken Sie an Novelletten Nummer 1, es beginnt ja auch so marschmäßig, also ist toll, aber nicht einfach. Also Schumann ist relativ schwer.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr ins Detail gehen, so unter Musikern dann einfach uns unterhalten.
Das liegt ja nun an Ihnen.
Und Stichworte zuwerfen.
Fragen Sie mich mal irgendwie nach Atomkraft, das ist mein Alltagsberuf.
Ich glaube, im Zusammenhang mit Musik und Atomkraft fällt mir jetzt, wo Sie mich herausfordern, ein, dass jemand gesagt hat, dass Le Sacre du Printemps eingeschlagen hat wie die Atombombe irgendwie. Also das ist sozusagen die Atombombe des 20. Jahrhunderts gewesen.
Naja gut, also mit diesen Dingen beschäftige ich mich dann wieder weniger.
Ich möchte noch auf einen anderen Pianisten zu sprechen kommen, dessen Namen unbedingt fallen muss, wenn man sich mit Ihnen über Klavier unterhält, Glenn Gould. Auch den haben Sie genannt auf die Frage, wer oder was hätten Sie sein mögen? Ihre Antwort, Glenn Gould am Klavier. Warum dieser Zusatz am Klavier?
Ich glaube schon, dass er ein bisschen skurril war. Er hat schon eine wahnsinnig einseitige Begabung. Das erinnert mich so an Bobby Fischer, den 70er Jahren am Schachbrett oder so. Aber am Klavier, wie gesagt, einmalig. Nur wenn einer beispielsweise sich weigert, in ein Plattenstudio zu gehen, weil sein Klavierstuhl, auf dem er früher immer saß, nicht mehr existiert und dann einfach auch keine Platte mehr spielt, bis die Firma Facsimile irgendwie so einen Stuhl wiederherstellen lässt, der ja im Übrigen gar keine Sitzfläche hatte. Ich weiß nicht, ob Sie den mal genauer gesehen haben. Der sofort ein Telefonat beendet, wenn der Gegenüber am Telefon niesen muss, weil er Angst hat, er könnte sonst Erkältung kriegen. Der eigentlich nächtelang durch die Welt telefoniert hat und so und immer in einem Hotelzimmer abgeschieden gelebt hat. Also er war ein skurriler Mensch. So möchte ich eigentlich nicht leben. Aber was er am Klavier gemacht hat, war teilweise ja Revolution. Bach war öfters in der Versenkung verschwunden. Er ist ja erst nach 1800 über Mendelssohn wieder populär gemacht
worden. Matthäus Passion, die Aufführung.
So ist es. Und ich würde sagen, das Klavierwerk von Bach ist wirklich von Glenn Gould wiederbelebt worden. Und bezeichnenderweise zu seinen Lebzeiten hat ja kaum einer Bach-Klavierwerke auf Platte aufgenommen. Nur ganz wenige Ausnahmen. Erst nach seinem Tod. dann eine große Fülle. Er hat also das Bachsche Klavierwerk richtig wieder in das Klavierkonzertleben gerückt.
Können Sie vielleicht versuchen zu beschreiben, was das Besondere ist an dieser Art, Bach zu spielen von Glenn Gould?
Er hat das Pedal weitestgehend weggelassen und die Polyphonie wirklich hörbar gemacht. Er hatte eine einmalige Art, jede Menge zwischen einem absoluten Legato und einem absoluten Staccato zu spielen. Er hatte die Fähigkeit, mit jedem Finger wirklich unterschiedliche Lautstärken zu spielen und so. Er hat das Spiel richtig durchsichtig gemacht. Er hat Tempi gewählt, die das Ganze lebendig machten. Meine, vorher kannte man nichts gegen beispielsweise Kämpfer. Das war doch sehr viel Legato, sehr viel auch
romantisch auch,
Pedal,
große Gestos.
Genau. Und dieser zum Teil ja knochentrockene, erstmals gestartet gleich mit einer Sache, die auch wie eine Bombe einschlug, eine erste Aufnahme der Goldberg-Variation aus Anfang der 50er Jahre. Das war ein absolutes Weltunikum und zu Recht jahrelang, 20 Jahre lang die meistverkaufte Klassikplatte der Welt.
Aber heutzutage rümpfen ja viele Bach-Freunde auch die Nase über diese Art von Interpretation. Sehr subjektiv heißt das dann, der Vorwurf, und überhaupt nicht ja historisch-kritisch, aufführungspraktisch musiziert. Sehr frei.
Naja, er war in den Tempi ein bisschen frei, was wie gesagt auch noch oft störend ist. Er hat ja absolut atonal noch nebenher gesungen, das ließ er sich auch nicht nehmen.
Also eine dritte Stimme zu einer zweistimmigen
so
Invention.
Irgendwie, und wie gesagt, wenn Sie hinhören, wenn es zu laut wird, ist es auch richtig atonal. Aber ich würde doch sagen, schon richtig, es ist ein Spiel. Und das hat er beliebt.
Und das werden wir uns jetzt anhören. Glenn Gould, er spielt eine dreistimmige Invention von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis 797 für die Bach-Kenner, die diese Musik jetzt hören werden. Und zwar der Titel Sinfonia G-Moll mit Glenn Gould. Glenn Gould mit der dreistimmigen Invention Bach-Werke-Verzeichnis 797 von Johann Sebastian Bach, Sinfonia G-Moll. HR2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Werner Müller. Der Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Müller, wir haben die Musik gehört. Johann Sebastian Bach, Glenn Gould. Er hat ein bisschen mitgesummt. Ganz extrem war das jetzt hier nicht. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es so ein ruhiges Stück war, eine ruhige Invention.
Ja, also sagen wir mal, ich hätte vielleicht ein bisschen was Schmissigeres genommen, aber das ist eine, vielleicht haben sie es deswegen genommen, die werde ich also noch, denke ich, lange spielen können, weil sie ist vom reinen Spieltechnischen her durchaus zu bewältigen. Hier können sie eben am Ton arbeiten und ich meine, es wurde deutlich, er trägt auch dieses langsame Stück wirklich durch den Raum.
Und hat eine große Spannung auch, die das Ganze ja zusammenhält dann auch.
Ja. Wobei eine Eigenheit von ihm auch deutlich wurde, der Flügel ist ja technisch nicht ganz in Ordnung. Der klackt ja nach, weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Aber das war so eine andere Sache von ihm. Er spielte, glaube ich, einen amerikanischen Steinway aus dem Jahre 1900, 1910. Davon ließ er sich auch nicht abbringen.
Dr. Werner Müller, Sie sind nicht Instrumentenbauer oder Musikfachmann. Sie sind der Vorstandsvorsitzende des Konzerns Evonik, ehemaliger Wirtschaftsminister. Wir sprechen aber über Ihre Leidenschaft, über die Musik. Und das hat man ja jetzt schon gemerkt, wie wichtig Ihnen die Musik ist und wie wichtig Ihnen auch das genaue Hinhören bei der Musik ist. Das Handelsblatt hat mal über Sie geschrieben, Sie seien ein Schöngeist. Und das war Man glaubt es eigentlich gar nicht bei einer Wissenschaftszeitung, wenn die so etwas schreibt. Es war ein Lob. Herr Müller, ein Schöngeist. Denn, und so hieß es weiter, wahrscheinlich ist er auch deshalb so erfolgreich, weil er in sich ruht und in der Welt seiner Leidenschaft der Musik ruht. Kann das sein, dass ein guter Manager deswegen gut ist, weil er klassische Musik liebt und dadurch eine Ruhe findet?
Das weiß ich nicht, aber zunächst mal, es gibt über mich auch andere Kommentare, die waren dann nicht so freundlich. Man, das ist dann schon eine Beschreibung der freundlichen Art. Dass ich in mir ruhe, würde ich von mir selber auch so sagen. Also aufregen tut mich eigentlich nie etwas richtig, weil es geht ja immer irgendwie weiter. Und grundsätzlich geht's gut oder es geht schief. Und wenn man mit ein bisschen Optimismus und Willen und Leidenschaft an eine Sache rangeht, geht es ja auch gut. Und man muss halt nur immer wieder überzeugen und Menschen mitnehmen. Die Musik hat bei vielen, die in der Wirtschaft tätig sind, eine hervorragende Rolle. Ich kenne also viele Kollegen, die sich der Musik verschrieben haben. Und weil wir gerade Glenn Gould hatten, es gibt ein legendäres Interview von Hermann Josef Abs, dem ewig langen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, wo er gesagt hat, es vergeht eigentlich kein Tag, ohne dass er die Goldberg-Variation höre. Und zwar übrigens auch von Glenn Gould. Aber das ist nur so eine der Dinge, die mir gerade einfällt.
Gibt es denn auch Politiker, Kollegen oder als Sie noch Politiker waren, mit denen Sie sich über Musik verständigen konnten, jenseits des täglichen politischen Treibens?
Also zwei sind mir insbesondere Erinnerung. Das war Frau Däubler-Gmelin, eine große Musikliebhaberin, auch wenn sie konnte, aktive Chorsängerin. Und Otto Schilly, der also Klavier und meines Wissens auch Cello ordentlich spielt. Also Klavier jedenfalls wirklich ordentlich.
Wir führen dieses Gespräch in Essen. In Essen gibt es seit 5 Jahren ein neues Gebäude, ein wichtiges Gebäude für Musiker, für Musikfreunde, die Philharmonie. Das ist doch ganz erstaunlich, dass in Deutschland so viele neue Konzertsäle gebaut werden, wie zum Beispiel in Essen. Und ich habe auch das Programm hier dabei von der Philharmonie in Essen. Das hat über 300 Seiten, die Saisonbroschüre. Also das brummt richtig, der Laden. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir hier im Ruhrgebiet überhaupt ein dichtes Kulturangebot haben, denn hier leben in der Größenordnung 6 Millionen Menschen. Das Kulturangebot insgesamt ist deutlich dichter als beispielsweise auf derselben Fläche in Berlin oder München. Es gibt ja nicht nur die Philharmonie in Essen, es gibt schon in unmittelbarer Nachbarschaft, 20 Kilometer entfernt, die neu gestaltete, jetzt anständig gestaltete Turnhalle in Düsseldorf, dann eine Philharmonie in Dortmund, es wird demnächst eine Philharmonie in Bochum geben, es gibt eine Philharmonie mit eigenem Orchester auch in Duisburg, hat jetzt auch gerade eine neue Halle bekommen.
Von Köln ganz zu schweigen.
Ja, Köln ist jetzt schon ein bisschen arg Rheinland, Düsseldorf, wie gesagt, geht noch, aber wir haben ja in Essen nicht nur die Philharmonie, wir haben nebendran die Oper, Alte Oper, mit einer durch die internationale Kritik hochgeschätzten Spielpraxis. Sie sind jedes Mal Oper Nummer 2 oder 3 in der kritischen Bewertung aller deutschen Opernhäuser. Unser Problem im Ruhrgebiet ist, wir freuen uns daran, aber es ist immer noch außerhalb des Ruhrgebietes zu wenig bekannt.
Die große Freude an der Kultur, überhaupt an der Musik?
Ja, dass wir erstmal so ein breites Kulturangebot haben. Das war mit ein Grund, warum einige und ich auch sich um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2010 beworben haben. Es hat mich nicht gewundert, dass wir über 3 Wettbewerbsrunden dann diesen europäischen Titel errungen haben, weil wir, wie gesagt, vieles vorweisen können. Wir müssen nicht behaupten, hier wäre was, hier ist was.
Wenn es so ein großes Angebot gibt, so eine große Nachfrage gibt, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, ob die Klassik in der Krise ist.
Das kann ich letztlich so genau nicht sagen. Nach allem, was ich höre, ist der Verkauf von klassischer Musik auf Platten oder so nicht sehr erfreulich. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch über Wege, wo manch einer die Nase rümpft. Nehmen wir mal sowas wie eine Trepka oder so. Das ist ja eine vollkommene Popularisierung. Oder Nigel Kennedy, um was anderes zu sagen. Ich freue mich aber trotzdem, weil sie auf eine etwas andere Art klassische Musik halt populär machen. Anders geht's nicht. Wenn nicht in breiten Schichten klassische Musik wenigstens gerne gehört wird, wird sie keine Zukunft haben. Und deswegen muss man dankbar sein für jeden Künstler, was bei den großen Sängern oftmals leichter ist, aber es gibt ja eine, denken Sie mal an Lang Lang, fällt mir gerade ein. Mancher rümpft die Nase, wie er vermarktet wird, ich überhaupt nicht, weil er bringt nun das klassische Klavierspiel über so richtigen Starrummel wieder in breitere Schichten. Ob die klassische Musik in einer Krise ist, kann ich deswegen im Letzten eigentlich nicht beurteilen. Für mich wäre das natürlich außerordentlich schade. Wir tun, was wir können, um sie zu fördern.
Wir tun, sagen Sie, als Chef, als Evonik. Evonik,
ja. Wir veranstalten regelmäßig Konzerte und machen das so nach dem Grundsatz, dass wir die Philharmonie Essen gleich für zwei Abende mieten. Dann machen wir an einem Abend das Konzert für die Freunde des Hauses, also Geschäftspartner, Mitarbeiter etc. Und am anderen Abend, der als Zusatzabend dann, wenn Sie ein gutes Orchester nehmen, gar nicht mehr so teuer ist, zu sehr günstigen Eintrittspreisen für die Bevölkerung des Ruhrgebietes.
Und da sitzt dann der Vorstandsvorsitzende Werner Müller irgendwann mal am Schreibtisch und überlegt, welches Programm er da hören möchte, was dort gespielt werden soll?
Und wir haben uns jetzt für die Weihnachtskonzerte seit einigen Jahren mit Herrn Rilling von der Bachakademie Stuttgart zusammengetan. Und der sagt mir dann, was er spielen will. Ich fange dann immer an mit dem Weihnachtsoratorium von Bach. Dann sagt er, dies Jahr nicht schon wieder. Und kriegen wir schon irgendwie ein nettes Programm hin. Nein, das bestimme ich nicht. Denn wenn es nach mir ginge, können wir jedes Jahr das Weihnachtsoratorium hören. Aber da weigert er sich das. Sagen wir mal, höchstens will das in einem Turnus von 5 Jahren bringen.
Jetzt gibt es ja in Nordrhein-Westfalen ein ganz großes Projekt, jedem Kind ein eigenes Instrument. Das bringt mich auf die Frage oder auf den ganzen Themenkomplex Education-Programme, also Programme, mit denen man junge Menschen an die klassische Musik heranführt. Da sind Sie auch initiativ.
Da sind wir ein Stück weit mit initiativ. Es gibt einige dieser Initiativen. Also wir fördern beispielsweise Klavierspielwettbewerbe für ausgezeichnete Kinder. Zum Schluss haben wir innerhalb des Klavierfestivals ein Kinderkonzert, wo Jugendliche die Jugend musiziert gewonnen haben. Also das sind dann schon hohe, qualitativ sehr schwierige Titel, die sie da gewinnen. Die kommen also mal so sonntags früh um 11 in die Philharmonie. Ich bin der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten und seinem Kulturstaatssekretär Große Brockhoff wirklich dankbar. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass sich eine Landesregierung zum Ziel setzt, dass jedes Kind ein Instrument lernen soll. Sie kommen gut vorwärts, es wird gelegentlich kritisiert. Mich interessiert die Kritik nicht. Der Ansatz ist erstmal richtig und das wird konsequent verfolgt.
Ist das zu spät, das Anschieben von solchen Initiativen?
Zu spät ist nie. Ich meine, wir haben ja noch Kinder, die geboren werden. Also insofern ist Nachwuchs da, der auflebt. Und das ist das vollkommene Gegenteil dessen, was ja jahrelang galt, dass der Musikunterricht einer derjenigen Disziplinen ist, die permanent zurückgefahren werden.
Das heißt, da ist sozusagen die Öffentlichkeit rechtzeitig noch aufgewacht und hat jetzt entsprechende Impulse gesetzt.
Ja, nochmal, ich finde das eines der bemerkenswertesten Dinge dieser Landesregierung und das wäre ohne Herrn Rüttgers so nicht ins Rollen gekommen.
Insgesamt also höre ich da einen gewissen Optimismus heraus, Herr Müller, was so die Zukunft der klassischen Musik angeht. Es gibt ja so Auguren, die sagen, ach, das hat alles gar keinen Sinn mehr, das ist ein Bildungsbürgertum, das es so nicht mehr gibt und ja. Die Leute haben anderes Freizeitverhalten, keiner will doch mehr klassische Musik hören.
Ich beobachte das ja auch oft. Sie können es ja auch an einer anderen Sache festmachen. Also noch vor 20 Jahren haben Sie weitaus mehr klassische Konzerte im Fernsehen gehabt, als Sie es heute haben. Das ist deutlich zurückgegangen. Ich habe mich mal mit Herrn Schächter darüber unterhalten. Die sind manchmal äußerst unglücklich über die Einschaltquoten, beispielsweise letztes Jahr beim Silvesterkonzert. Aber umso mehr finde ich es ja gut, dass dann einige Künstler richtig populär vermarktet werden. Ich sprach ja Lang Lang an. Das ist vielleicht eine leichte Gegenbewegung. Insgesamt kann ich es nicht prognostizieren. Ich weiß nur, dass ich mir ein Leben persönlich ohne klassische Musik gar nicht vorstellen kann. Nun soll man nicht von sich auf andere schließen. Wahrscheinlich wird die Menschheit auch ohne klassische Musik überleben, aber sie wäre ärmer.
Stichwort Überleben, eine berühmte Frage, die ich jetzt vielleicht etwas abgewandelt stellen möchte zum Schluss, Herr Müller. Wenn Sie auf einer einsamen Insel überleben müssten mit einem CD-Player und drei Aufnahmen, welche würden Sie da mitnehmen?
Oh Gott, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Also immer mitnehmen würde ich das wohltemperierte Klavier, wahrscheinlich mit Friedrich Gulda und die Scarlatti-Sonaten von Zacharias. Und dann hätte ich es ein bisschen schwer, wahrscheinlich Brendel und Schubert.
Und zwar Sonaten dann?
Ja. Aber das wüsste ich, wenn es mir vier, dann müssten noch die Beethoven-Sonaten dabei sein.
Jetzt haben wir aber noch eine Musik zum Schluss ausgesucht, die weder von Bach ist, noch von Schubert, noch von Beethoven, sondern von Jelly Roll Morton. Und als ich dann den Vorschlag gemacht habe, Herr Müller, da waren Sie sofort einverstanden.
Ja, nun, es gibt auch da Hervorragendes. Also das waren ja richtige Autodidakten. Denken Sie mal, es ist ja dann irgendwann auch bekannter geworden, der Chopin mit seinen Klavierstücken, und Jelly Roll Morton, das war einfach ein Naturtalent. Da denkt man manchmal, das möchte ich auch gerne spielen können. Also das macht mir viel Spaß.
HR2 Kultur Doppelkopf. Heute war zu Gast Dr. Werner Müller, der Vorstandsvorsitzende von Evonik in Essen. Er ist passionierter Pianist. Wir haben es in dieser Stunde gehört. Gastgeber war Eckhard Röhlke. Zum Schluss hören wir jetzt von diesem eben erwähnten Jelly Roll Morton den Kansas City Stomp. Es spielt der Pianist Morton Gunnar Larsen. Herr Müller, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.